Ich habe die letzte Predigt am letzten Sonntag des alten Jahres, habe ich anders als du denkst genannt. Und da kommt jetzt heute sozusagen der kleine zweite Teil dazu. Das war nicht geplant, aber es passte irgendwie. Und wir steigen heute mal ganz ungewöhnlich in die Predigt ein, nämlich damit, dass ich einfach keine lange Vorrede mache und nur den Text vorlese, um den es heute geht. Steht in Römer 12. Ist wahrscheinlich nicht so unbekannt, weil es vor kurzem, also in Jahren vor kurzem gesprochen, mal Teil der Jahreslosung gewesen ist. Römer 12, 17 bis 21 nach der Hoffnung für alle. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder und Schwestern, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde Recht schaffen, spricht der Herr. Sondern, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen besiegen oder mit Luther überwinden, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und es gibt ja zwischendurch, kennen wir, wenn wir in die Bibel reingucken, Texte, die gehen einem wie Butter runter. Und dann gibt es Texte, wo man erstmal denkt, pff, durchatmen ist angebracht. Zumindest geht es mir an der einen oder anderen Stelle so. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dem geht, was ihr gerade gehört habt. Vielleicht findet ihr diesen Text höchst anspruchsvoll und herausfordernd. Vielleicht sagt ihr aber auch, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist heute noch genauso lebbar. Mir fällt das überhaupt gar nicht schwer, meine Feinde zu leben. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Wo innerhalb dieses Spektrums ihr euch einsortieren möchtet, das könnt ihr selbst am besten. Aber das nehme ich jetzt mal zum Anlass, da ein bisschen mit euch drüber nachzudenken. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das, was Paulus hier formuliert im Römerbrief an die Gemeinde in Rom, nicht in die Kategorie von normal fällt. Also normale, gewöhnliche Verhaltensweisung. Wenn wir, ich bin jemand, der sehr gerne Filme guckt, der auch gerne mal ins Kino geht, wenn wir uns moderne Filme angucken, dann ist es in der Regel so, dass der Held dann entweder auf dem Pferd oder auf einem moderneren fahrbaren Untersatz nach Hause kommt, beschleunigt dann seine Schritte in dem Film, gibt dann dem Pferd die Sporen oder drückt halt ein bisschen das Gaspedal runter, je nachdem, wie er unterwegs ist. Und er steht dann vor den rauchenden Trümmern seines Hauses. Seine ganze Familie ist irgendwie umgebracht, das Haus niedergebrannt, alles, was er besaß, ist in den Flammen aufgegangen. Der Hund ist tot. Alles ist ihm genommen worden. Alles, was er geliebt hat, hat er verloren, ist am Boden zerstört. Und dann gibt's so eine Phase der inneren Katharsis und Reinigung. Und dann kommt er zurück und er schwört Rache. Er schart ein paar Männer um sich, die auch diese Ungerechtigkeit erfahren haben, oder Frauen, einige Wochen Kampftraining, und dann ziehen die gemeinsam aufs Schlachtfeld. Er rächt sich blutig an den Menschen, die ihm und seiner Familie das angetan haben, und zum Schluss ein letzter großer Kampf, der große Showdown. Der Held gegen den Bösewicht, mit letzter Kraft gewinnt er das dann, tötet den Bösen möglicherweise. Manchmal erwischt es ihn vielleicht auch selber noch, aber das macht nichts, weil Auge um Auge, Zahn um Zahn, Happy End. Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Jeder hat das bekommen, was er verdient. Das ist das Handlungsmuster, mit dem wir ein bisschen vertraut sind. Zumindest meine Generation ist damit aufgewachsen. Ich kenne das früher noch von, ja, auch von James Bond. Die neueren Filme heißen dann John Wick oder Expendables 1 bis 25. Das findet man in diesen Filmen. Das ist das Muster, das wir kennen. Das ist auch das Muster, das an den Kinokassen irgendwie greift. Der Gute gewinnt, zahlst den Bösen dann heim, und ob das jetzt Robin Hood oder John Wick ist, das ist letzten Endes alles austauschbar. Was da dahinter steht, ist dieser Gedanke von einer Art retributiven oder ausgleichenden, vergeltenden Gerechtigkeit. Mir ist was angetan worden und ich zahle es demjenigen, der mir dieses Leid, was auch immer es gewesen ist, verursacht hat, dem zahle ich es sozusagen vergeltend ausgleichend zurück. Das ist eine Sache, die man aus dem Alten Testament durchaus auch kennt, ne? Diese Lex Talionis, das Auge um Auge, also das Gesetz der Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Interessanterweise ist es im Alten Testament nicht so gemeint, wie wir das heute verstehen, nämlich dir sticht einer das Auge aus und jetzt hast du das Recht hinzugehen, dem auch das Auge auszustechen. Nein, der Wert des Schadens, der wird gegen irgendwas Gleichwertiges sozusagen aufgerechnet und das bekommst du dann. Mord gegen Mord oder eine Tötung gegen Tötung gibt's im Alten Testament eigentlich nur in einem einzigen Fall und damit sei der kurze Exkurs dem damit auch jetzt Genüge getan. Aber das ist die Devise Auge um Auge, Zahn um Zahn. So läuft es normalerweise, so verstehen wir das, so denken wir auch ein bisschen, ja, das ist normal, das ist fair. Und vielleicht muss man gar nicht unbedingt immer nur ins Kino gehen, um das zu sehen. Ich glaube auch im richtigen Leben, in der Realität, sieht es manchmal ganz, ganz, ganz ähnlich aus. Da ist dann zwar nicht Mel Gibson oder so, aber die Hauptrollen sind trotzdem ganz gut besetzt, nämlich mit Leuten wie uns. Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Erbangelegenheiten, die dann irgendwie vor Gericht mal landen. Ich weiß nicht, vor gefühlt Jahrzehnten gab es mal, kennt ihr noch diese Maschendrahtzaun-Sache? Ne? Das ist so das, was einem dann ganz, ganz bewusst hängen bleibt. Dann gibt es Streit zwischen Ehepartnern oder innerhalb von Familien zwischen Eltern und Kindern, die sich entfremden, wo es keinen Zugang mehr gibt. Dann gibt es alle möglichen durchgefochtenen Kämpfe. Und das sind Szenen, die kennen wir aus dem eigenen Leben und aus der eigenen Biografie. Und auch da kommt dieses Motto vielleicht häufiger, als uns das bewusst ist, zum Tragen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, und man versteht es eben unter diesem Gesichtspunkt von wie du mir, so ich dir, und zum Schluss ist da irgendwie was wie eine ausgleichende Gerechtigkeit. Und wenn es bei einem Ausgleich bleibt, dann ist es vielleicht noch gut und man ist da meistens noch gut mit dabei. Oftmals ist aber das andere eine Realität, nämlich dass sich eine Gewalt- oder eine Konfliktspirale immer weiter entweder nach unten dreht oder in die Höhen schraubt. Es wird noch einer draufgesetzt. Und dann sieht der andere, nee, das kannst du mit mir aber nicht machen. Und jetzt zahle ich es dir nochmal wieder heim. Und das geht dann oftmals so lang, bis entweder einer vollkommen am Boden zerstört bleibt oder möglicherweise alle Beteiligten. Und dann kann es sein, dass man eine Existenz zerstört sieht, weil die Verletzungen so tief sind, dass man sie menschenmöglich nicht mehr kitten kann. Und ich weiß nicht, ob das eine Übertreibung ist. Ich sehe das zumindest so oder habe das schon so kennengelernt. Und die Frage ist, ist es ein ganz normales Leben für uns? Sollte so ein ganz normales Leben aussehen? Sollten wir als Menschen in 2020, im neuen Jahrzehnt, miteinander umgehen? Wollen wir so miteinander umgehen? Wie du mir, so ich dir. Willst du, dass so mit dir umgegangen wird? Willst du so mit anderen umgehen? Wenn man jetzt nochmal auf den Predigttext schaut oder sich den nochmal vor Augen malt, dann hat man spätestens dann ein Problem, wenn man das mit Ja beantwortet, weil das normale Leben in unserer Realität, in unserer Gesellschaft, scheint nicht wirklich zu dem zu passen, was Paulus hier in Römer 12 sagt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht, soweit es dir, soweit es euch möglich ist, habt mit allen Menschen Frieden. Und das geht schon ein Stückchen über das heraus, was ein, Anführungsstrichen, normales Leben so ausmacht. Wenn Paulus das hier sagt, soweit es möglich ist, habt mit allen Menschen Frieden, ist er auf jeden Fall nicht realitätsfremd. Was er verstanden hat und was er sehr wohl verstanden hat, ist, dass es zum Frieden haben eigentlich immer mehr als nur einen braucht, nämlich im Optimalfall zwei oder noch mehr, je nachdem wie eben beteiligt sind. Aber trotzdem fordert Paulus die Christen in Rom dazu auf, ihren Teil beizutragen, und zwar unabhängig von der Reaktion des Gegenübers. Selbst wenn mein Gegenüber nicht auf Frieden bedacht ist, bin ich aufgefordert, oder fordert Paulus die Gemeinde in Rom auf und sagt, soweit es dir möglich ist, sei auf Frieden bedacht. Auch wenn der andere das explizit und deutlich formuliert nicht möchte. Soweit es von dir aus möglich ist, sollst du dazu bereit sein oder sei dazu bereit, mit allen Menschen Frieden zu haben. Das geht bei Leuten, mit denen man gut auskommt, die so auf der eigenen Wellenlänge liegen, funktioniert es relativ simpel und relativ einfach. Zumindest meistens. Aber was ist mit den Leuten, die ich oder die ihr möglicherweise überhaupt nicht abhaben könnt? Und ich denke mal, dass es das vielleicht geben könnte, Menschen in solchen Kategorien. Bei denen, die ja schon die Halsschlagader anschwillt, wenn du nur sie aus 50 Meter Entfernung siehst. Oder nur dran denkst, sie in 50 Meter Entfernung zu sehen. Vielleicht fällt dir da jemand ein, ganz spontan, das weiß ich nicht. Meistens sind es diejenigen, die einem relativ gut ins Gedächtnis eingebrannt sind. Und übertrieben gesprochen oder übertragen gesprochen, spricht Paulus genau von denen. Er sagt, wenn dein Feind Hunger hat, derjenige, der dich zum Überkochen bringt, dann gib dem zu essen. Und wenn das Neue Testament von Feinden spricht, dann ist es wichtig, dass man das nicht nur auf eine militärische Kategorie oder sowas reduziert. Es geht um Leute, die dir gegenüber feindlich gesonnen sind in all den Bereichen deines Lebens, die du dir vorstellen kannst. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Und da fängt es jetzt spätestens an, dass der Gedanke kommen könnte, lieber Bruder Paulus, übertreibst du hier jetzt nicht ein bisschen? Was ist mit Leuten, die wie ich nicht die Gabe der Gastfreundschaft haben? Freunde bewirten, okay, das geht gerade noch, wenn ich einen guten Tag habe, aber mit Feinden, müssen wir die Aussage nochmal überdenken. Und Paulus würde dann, wenn wir ihm das so spiegeln würden, würde er höchstwahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, tut mir leid, aber die ganze Sache ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist exakt das, was Jesus vorgelebt und vorgelehrt hat. Sogar so weit gegangen ist, dass er sich nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde hat töten lassen. Für sie ans Kreuz schlagen lassen. Und er hat es getan eben aus dem Grund, weil er sie geliebt hat. Und er hat gesagt, dass wir seinem Beispiel folgen sollen. Also, auch wenn du das nicht so toll findest, da kann man nicht viel dran rütteln und kann man nicht viel dran machen. Und jetzt wird man Paulus vielleicht weiter gerne fragen, das ist ja schön und gut, dass Jesus das alles so gemacht hat, aber was ist denn mit mir? Ich bin schließlich nicht Jesus. Bin ich als Christ wirklich verpflichtet, das genauso zu machen? Bin ich dazu überhaupt in der Lage? Kann ich das überhaupt? Jesus ist schließlich Gott gewesen und das ist jetzt nicht ganz unbedeutend. Ich weiß nicht, ob die Menschen damals sich diese Frage gestellt haben. Für die ersten Christen war es mit Sicherheit was sehr, sehr viel Selbstverständlicheres, dass sie, wenn sie ihren Glauben bekannt haben, auch leiden mussten dafür. Gerade in der Zeit des Neuen Testaments, wobei man da am Anfang sagen kann, als die Christen noch so eine kleine, obskure jüdische Sekte gewesen sind, da hat man sich vielleicht nicht groß Gedanken gemacht, aber spätestens dann, als sich das Christentum offiziell vom Judentum abgespaltet hat, da war es für Christen ein ganz, ganz großes Problem, sich zu ihrem Glauben zu bekennen, weil sie eben nicht das gewesen sind, was man eine Religio licita nennt, also eine erlaubte oder praktizierbare Religion innerhalb des Römischen Reiches. Und an diesen Teil der Gemeinde geht es, nämlich an die Gemeinde direkt in Rom vor Ort. Und wie gesagt, für den Glauben, für den persönlichen Glauben leiden zu müssen und damit auch Restriktionen und Einschränkungen im eigenen Leben zu erleben, das ist für viele von unseren Geschwistern abseits von Deutschland oder abseits von der westlichen Welt heute eine Realität, die sie nur zu gut kennen. Und bereits zu dem Zeitpunkt, als sie damals begonnen haben, in Rom als Christen zu leben und angefangen haben, sich an Jesus zu orientieren, dann war ihnen wahrscheinlich klar, dass das schwierig werden würde. Die Christen in Rom wussten oder waren sich bewusst, dass es Probleme geben könnte. Sie wussten, dass das Leben in vielen Punkten möglicherweise nicht einfacher, sondern schwieriger wird. Aber sie wussten noch eine Sache, und das ist das, was Paulus ihnen auf diese Frage auch entgegnen würde. Etwas, das er uns in seinen Briefen mehrfach mitgeteilt hat. Er würde nämlich sagen, dass Jesus derjenige ist, der in diesem normalen Leben, das du generell lebst, den Unterschied macht und den Unterschied machen kann. Und dich dazu bringt, ein anderes Leben führen zu können. In Galater 2, einem der anderen Briefe des Neuen Testaments, schreibt Paulus, ich lebe, ja, ich bin immer noch ich, ist immer noch Christian, der hat sich nicht geändert, aber Christus lebt jetzt in dir mit. Und das ist der fundamentale Unterschied, der von einem normales Leben in ein anderes Leben führen kann. Jesus macht den Unterschied. Und dieser Unterschied ist im Denken von Paulus das, was dich quasi ein Stück wegbringt von dem Auge zum Auge, von Auge um Auge, Zahn um Zahn, zum Tu deinen Feinden Gutes. Und das ist das Dritte. Dann wird das Leben zu einem besonderen Leben. Nicht zu einem besonderen Leben, dass du eine besondere Qualität hast, sondern dass dir jetzt was Inneres wohnt, was innewohnt, das den Unterschied macht. Und dieses außergewöhnliche oder besondere Leben ist nichts, das du irgendwie produzieren musst. Es ist auch nichts, was du dich, reformatorisch gesprochen, was du das selbst produzieren könntest. Daran würdest du kläglich scheitern. Bestenfalls möglicherweise beim Auge um Auge, Zahn um Zahn bleiben. Dieses außergewöhnliche Leben ist etwas, das Jesus in dir wirkt. Etwas, das Gott in uns wachsen lässt, in dir wachsen lässt. Und Liebe ist auch eine Frucht des Geistes, gemäß des Neuen Testaments. Und die kann man eben per Definition nicht selbst produzieren. Das muss wachsen, das muss geschenkt werden, das muss sich geschenkt werden lassen. Das Einzige, wofür du oder wofür wir quasi verantwortlich sind, ist die Sache, bin ich bereit, das Gott in mir auch wirken zu lassen? Und ich meine wirklich. Man kann fromm, oberflächlich immer schnell sagen, ja, natürlich kann Gott in meinem Leben wirken. Und mit allem, was ich sonst in mir drin habe, sperre ich ihn aber aus. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Und das hat dann verschiedene Konsequenzen nach sich. Wenn wir das aber in uns geschehen lassen, dann hat es eben auch Konsequenzen, wenn Jesus in uns wirken kann. Zum einen hat es Konsequenzen, die mich selbst betreffen. Das heißt dann vielleicht, dass ich nicht mehr unabhängig oder vollkommen starr auf meinem Standpunkt beharren kann, wenn Leute, die ich nicht leiden kann, eine andere Meinung vertreten. Es heißt auch dann, dass wir Leuten nicht indifferent oder neutral oder gleichgültig gegenübertreten können, sondern wir sollen sie lieben, genauso wie Jesus sie geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Das heißt, wir kümmern uns um sie, und wenn Gott in uns wirkt und wenn ich ihn in mir wirken lasse, dann wird diese Liebe Konsequenzen haben und wird was verändern. Und das ist, wie gesagt, nichts, das du produzierst. Also das ist keine geistliche Disziplin in dem Sinne, dass du dich da geißelst und dann kommt's irgendwann und du schaffst's irgendwann. Darum geht's nicht. Es geht nicht um Leistungsdruck. Aber wenn das in uns passiert, und vielleicht kennt ihr das und habt das selbst schon gemerkt, dann verändern sich tatsächlich stückweise und Schritt für Schritt Dinge. Zum Beispiel, wenn ich regelmäßig für Menschen bete, in welcher Hinsicht auch immer, dann wird sich meine Perspektive gegenüber diesem Menschen, für den ich bete, ändern. Und wenn ich für jemanden bete, den ich als Feind in Anführungsstrichen klassifizieren würde, dann wird auch das mich verändern. Und ich kann jetzt natürlich für einen Feind beten, indem ich sage, oh Herr, zieh deinen Feuerblitzdings durch oder was weiß ich irgendwas. So kann ich auch für einen Feind beten. Die Frage ist, ob das angemessene gewesen ist. Oder bedeutet das, dass wenn ich meinen Feind sozusagen vor Gott hinlege, dass das dann auch mich ein Stück weit verändert? Und obwohl er mir möglicherweise feindlich gesinnt ist, ändert sich meine Perspektive und ändert sich mein Blick auf ihn. Und dann ist es eben so, dass das Gebet dazu führt, dass ich nicht mehr von Hass durchsetzt bin gegenüber dieser Person. Und das passiert wahrscheinlich in der Regel nicht von heute auf morgen und in einem Fingerschnipsen. Aber wenn wir das regelmäßig tun, dann glaube ich, dass uns das verändern wird, weil das ist eine Verheißung, die uns gegeben ist. Und dann fängt man an, die Leute nicht mehr zu hassen. Und das Verhältnis zu ihnen ändert sich. Wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber es ändert sich. Und die Änderung, die hat möglicherweise auch Konsequenzen auf die anderen. Vielleicht erinnert ihr euch die Stelle aus der Bergpredigt, aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus an unterschiedlichen Stellen auch von der Feindesliebe spricht. Und dann sagt, wenn ich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere Hand hin. Jetzt könnte man da reingehen, was das innerhalb des jüdischen Kontexts heißt. Das wäre spannend, aber es gibt auch noch diese andere Stelle, wenn ich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Das hat jetzt einen ganz konkreten Hintergrund auch innerhalb der jüdischen Realität von damals. Ein römischer Soldat war sozusagen, es war ihm erlaubt, dem Bürger eines besetzten Landes quasi für eine Meile sein Marschgepäck aufzudrängen. Das heißt, wenn ich gerade in Jerusalem unterwegs gewesen bin und da kam ein römischer Soldat vorbei und hat gesagt, hier, du trägst jetzt mein Gepäck für mich dahin. Und in diese Situation, das war Recht, das war Jus. Also das ist das, was man machen musste. Da konnte man nicht sagen, oh, tut mir leid, ich habe gerade Besseres vor, passt gerade nicht so. Das musstest du halt machen. Und in diese Situation sagt Jesus, wenn da so ein römischer Soldat herkommt und sagt dir, du schleppst jetzt mein Marschgepäck, dann sagst du am Ende deiner Meile nicht so, und jetzt gehe ich einmal, sondern du trägst noch eine Meile weiter. Und das wird was mit ihm machen. Weil du auf ihn in einer Art und Weise reagierst, wie er niemals erwartet hätte. So funktioniert das. Also Dinge verändern nicht nur mich, sondern sie haben auch Konsequenzen auf das Leben für andere. Und deshalb schreibt Paulus das hier auch mit diesen feurigen Kohlen aufs Haupt streuen. Das führt dazu, dass man schließlich überwunden wird oder in Anführungsstrichen besiegt wird. Ich weiß nicht, ob ihr feurige Kohlen auf eurem Haupt als eine angenehme Vorstellung empfindet. Ich würde das nicht tun, vor allem wenn man die Grill-Sessions aus dem letzten Jahr kennt oder so. Hitze steigt zunehmend und auch wenn man Grillen grundsätzlich mag, wenn man dann 10 Minuten vor so einem Ding steht, wird es dann doch irgendwann heiß. Und ein gesunder Abstand ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und genau so ist es, das ist das Bild oder das ist der Gedanke mit unseren Feinden. Den Menschen, denen wir mit Liebe begegnen, obwohl sie eigentlich Hass oder was weiß ich was erwarten, obwohl sie uns ungerecht behandelt, die werden von dem, was wir tun, auch beschämt und kommen darüber ins Nachdenken. Und das ist wie feurige Kohlen auf dem Haupt. Und eines der Beispiele, die ich während meines Studiums kennengelernt habe, ist die Geschichte von Jim Elliot. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ist inzwischen schon ein paar Jahrzehnte her, 1956, ist er ist ein Missionar gewesen aus den Vereinigten Staaten, mit seiner Ausbildung fertig, fühlt sehr deutlich von Gott den Ruf, in die Mission zu gehen, betet da lange darum und beschließt dann mit 5 weiteren jungen Männern, zu einem unerreichten Indianerstamm zu gehen und sie gehen dann nach Südamerika, zuerst zu den Kichwa-Indianern, leben dort mit denen, lernen deren Sprache, haben dort auch gute Erfolg, Teile des Stammes bekehren sich, werden Christen, sie sind davon motiviert und es motiviert sie sozusagen, diese Missionsbestrebungen auszuweiten auf einen anderen Indianerstamm, den Orca-Indianern, die als sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr gewalttätig gelten. Und sie bereiten das lange vor. Sie lernen auch deren Sprache bei den anderen Indianern dort vor Ort. Und denken sich ganz viele coole Sachen aus. Sie fliegen zum Beispiel in den Wochen und Monaten, bevor sie den Erstkontakt machen, fliegen sie ein paar Mal mit einem Flugzeug darüber, werfen über das Gebiet der Oka-Indianer, werfen Geschenke ab, sie über Megafon lassen sie Sprachnachrichten, dass sie quasi freundlich gesinnt kommen und so. Und es gibt sozusagen die erste Begegnung. Und das läuft auch ganz gut und dann wird eine neue Gruppe geholt und man ist motiviert. Und dann aber bei der ersten richtigen Begegnung mit dem Indianerstamm ist es so, dass Jim und seine vier Missionarskollegen allesamt umgebracht werden. So viel zu den Missionsbewegungen. Und wenn man das jetzt heute in der Zeitung lesen würde, dann würde zumindest die linksliberale Variante unseres Zeitungsspektrums, die würde dann wahrscheinlich mit einer Nachricht kommen, idiotische Christen wollen Ureinwohner bekehren und werden dafür umgebracht oder so. Das ist das, was bis dahin der Fall gewesen ist. Jetzt war Jim nicht alleine. Er hatte eine Frau, Elisabeth, und hatte eine junge Tochter, die ist zurückgeblieben, mit ihrer Tochter, ich glaube damals zweijährig, als Jim gestorben ist. Und was macht sie? Sie fasst wenige Zeit später den Entschluss, zu diesen Oka-Indianern zu gehen und das weiterzumachen, was Jim angefangen hat und seine Kumpels damals angefangen hat. Sie lebt mit denen zusammen, die ihren Mann getötet haben, mit den Menschen, die ihr das Liebste genommen haben. Und Jahre später ist eine Frucht dieser Arbeit, dass tatsächlich Indianer aus diesem Stamm sich bekehren zum Glauben. Das ist passiert. Und das stellt sich die Frage, woher bekommst du als Mensch die Kraft, so ein Leben zu führen, wenn alles in dir das Recht hätte, eigentlich diese Menschen zu verachten, die deinen Mann umgebracht haben. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, ein so auf den Kopf gestelltes Leben kann nur Gott dir schenken. Begegnung in Liebe, feurige Kohlen auf das Haupt der Feinde streuen. Wie das bei dir aussieht oder wie das bei euch aussieht, das ist immer von der Situation und von den Menschen abhängig, denen ihr begegnet. Das ist immer unterschiedlich. Aber unsere Aufgabe ist es, ihnen trotzdem so zu begegnen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Paulus hier nennt. Falls wir keine sichtbaren Ergebnisse der Veränderung sehen, dann ist es nicht unser Problem. Und dann sind nicht wir diejenigen, die daraufhin aktiv werden müssen. Das ist Gott, in dessen Hände das liegt. Das ist seine Sache und das ist nicht unsere. Der Auftrag, der an uns gerichtet ist, ist klar und eindeutig. Wir lieben Jesus und wir leben das, was er vorgelebt hat. Und deshalb ist es auch heute deine und meine Entscheidung tagtäglich neu, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wie soll deine Nachfolge aussehen? Bittest du Gott, willst du die Kraft bekommen, damit du selbst deinen Feinden in Liebe begegnen kannst, oder willst du so leben, dass du dir selbst Recht verschaffen möchtest? Das ist eine Option, die hast du als Christ. Die Frage ist, wählst du sie oder wählst du das andere? Wir haben die Wahl, aus einem normalen Leben ein besonderes Leben zu machen, wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir Gott den Raum dazu geben. Und das ist jetzt vielleicht für euch auch eine Gelegenheit, das in die Vorbereitung fürs Abendmahl mit hineinzunehmen, wo 2020 quasi gerade an die Tür geklopft hat und ihr noch den einen oder anderen Vorsatz habt, der noch nicht schon wieder gebrochen ist nach 4 Tagen oder so. Vielleicht kann ein weiterer dazukommen. Und ihr habt einen Menschen in eurem Leben, wo ihr sagt, okay, fällt mir schwer. Und dem in Liebe zu begegnen, ist was, was ich versucht habe vielleicht und was ich nicht kann. Und dann sich nochmal neu drauf einzulassen, auf das Wirken Gottes, sich von Jesus verändern zu lassen und dann hineinzugehen in diese Begegnungen, die dann möglicherweise nicht weniger schwierig werden. Aber vielleicht man sieht peu à peu und Stückchen für Stückchen, dass Dinge sich ändern in dir selbst und auch in dem, der dir gegenüber ist. Bevor wir jetzt gleich miteinander Abendmahl feiern, in der Salem bekannten Weise zuerst alkoholfrei und glutenfrei und dann mit Brot und Wein und dann holen wir die Kinder dazu, singen wir nochmal miteinander.